dem Essen kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 223. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass einer nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist es immer eine Blindverkostung und du weißt sicher noch, was du letzte Woche im Glas hattest.
Ja, du hast mir
oder
wieder
in den Gläsern hattest.
Genau, du hast mir nämlich immer wieder ordentlich arbeiten lassen. Ich habe zwei Gläser auf einmal gehabt. Einmal quasi Chardonnay mit ein bisschen Weißburgunder und
ja,
einmal Pinot Noir.
Ja,
das passt schon. Ich bin auch stolz darauf gewesen, dass sich das irgendwie ausgegangen ist, obwohl ich wirklich nicht viel gerochen und geschmeckt habe. Aber das war tatsächlich möglich. Und das Ganze aber nicht aus dem Burgund oder irgendeiner anderen Ecke im französischen Bereich, sondern aus Deutschland.
Und auch nicht im deutschen Burgund.
Und auch nicht, auch nicht im deutschen Burgund, das ist richtig. Auch nicht an einer Ecke, in der mich irgendwie auskennen hat. Ne? Bayerischer Bodensee haben wir da im Glas gehabt, vom Seehaldenhof. Und das war für mich erstens einmal sehr, sehr cool, weil ich das halt schon empfohlen gekriegt habe. Übrigens, sorry Udo, natürlich war die Empfehlung vom Udo, ich bin geschimpft worden, dass ich mir das nicht gemerkt habe, von wem das jetzt war. Es tut mir leid, natürlich. Und es war eine sehr, sehr gute Empfehlung.
Voll.
Also hätte ich das, ich meine, die Empfehlung ist noch nicht so lang her, aber wäre ich früher ans Werk gegangen, hätte ich wahrscheinlich diese Folgen da gemacht.
Ja, sehr, sehr gut. Weine, sind mega Weine. Die Geschichte vom Simon Hornstein und wie er das alles angegangen ist mit seinen ganzen Ausflüge und mit seinen ganzen Bodenproben und so, ist schon ganz witzig.
Ja, wir lieben Nerds.
Und
richtig gut.
Genau, sowieso. Und natürlich schon richtig spannend, weil man das Fleckerl der Bayerischer Bodensee halt gar nicht am Schirm hat.
Nein, null.
Also das kommt jetzt, glaube ich, so ein bisschen, aber das ist halt trotzdem noch ganz, ganz blank, finde ich.
Stimmt, umso besser, dass man es jetzt ein bisschen ausfüllen darf.
Yes. Bevor es weitergeht mit dem nächsten Wein, ein kurzes Recap. Wie hat dir unser Pop-Up so gefallen?
Ich habe das sehr, sehr gut gefunden.
Das war richtig geil, oder?
Ich habe es geschafft. Ich war bis zu dem Zeitpunkt wieder, ich würde mal sagen, 85-90%. Ich finde, ein bisschen was hat noch gefällt, aber es ist sie insgesamt ausgegangen. Also ich habe es geschafft. Und ich bin sehr froh, dass ich es so weit fit war, dass ich alles miterlebt habe zumindest.
Nein, es war,
es war
geil.
Richtig, richtig super. Es hat mich so, so gefreut, dass so viele Leute da waren. Es war so, so cool. Ich finde, die Stimmung war extrem gut.
Richtig.
Und wir sind halt durchgehend mit Focaccia gefüttert worden. Das war einfach absolut herrlich.
Ja, es war mega. Es ist quasi alles ausgetrunken worden. Es war einfach großartig. Danke an alle, die dabei waren und an alle, die schon gefragt haben, wann gibt es das endlich wieder. Wir werden sicher wieder was machen.
Ja.
Jetzt müssen wir mal unsere Weinkeller wieder ein bisschen aufstocken, aber gibt sicher wieder, weil es hat uns so viel Spaß gemacht. Das machen wir fix wieder mal.
Absolut, das war so, so lustig. Auch von meiner Seite nochmal danke. Geil war's.
So.
Gut, Michi.
Mich erwartet im Glas hier ein wunderschönes Rubinrot, das sehr durchsichtig ist.
Richtig.
Kleine Zaltus, wieder mal die Gewinner der Gläserverkostung quasi.
Ja, ich weiß auch nicht wieso, aber aktuell sind die quasi die ganze Zeit am Zug.
Sauschöne Würze sofort in der Nase. Richtig schön.
Ich finde auch, dieses Glasl hilft dem Ganzen, nochmal so ein bisschen mehr aufzuwachen.
Oh, so ein bisschen Fleischigkeit, so ein bisschen
saftig,
Waldwürze.
Saftig, saftig. Ich finde, es riecht schon saftig.
Es riecht voll saftig, es hat so einen ganz leichten Touch in dieser Fleischigkeit, wieder was Volatiles drinnen, so, aber nicht stark.
Ganz zart nur.
Zart, das riecht nach ultimativem Soft und das riecht nach Einlegen.
Ja, total.
Ein bisschen rustikaler in der Nase nehmen,
exakt.
Ein bisschen dreckig.
Genau.
Schön. Und trotzdem insgesamt so eine klare rote Frucht, die einen da auch reinzieht. Ne?
Ich finde, es riecht richtig nach saftiger Kirsche.
Ja, voll. Ich finde auch so
eine
richtig Kirsche.
Dunkel.
Voll. Kein Wechsel oder sonst was. Das ist wirklich pure Kirsche da in der Mitte drinnen und die zieht die voll rein.
Genau, so ein bisschen Würze rundherum drum. Schön.
Ah, geil, ja. Na gut, ich trinke mal einen Schluck da.
Trinke mal einen Schluck.
Mhm. Auch am Gaumen komplett Würze. Also ein bisschen diese Fleischigkeit wieder, aber viel weniger als in der Nase, finde ich.
Stimmt, ja.
Viel mehr auf dieser Saftigkeit, dann diese Würze, die sie ausbreitet. Wieder diese sehr pure Frucht, die sie am Anfang kurz versteckt, finde ich.
Mhm.
Und dann hinterausse voll kommt. Und halt Säure ohne Ende.
Ich finde, dieses flüchtige Thema hast du am Gaumen mehr als in der Nase, für mich zumindest.
Ja, wobei ich finde, dass das schön eingebaut ist in dem Ganzen.
Ist es durchaus.
Das ist nicht so, dass ich sage, es stört mich da, sondern es schiebt einfach diese Säure, die eh da ist, noch ein bisschen extra raus.
Ja, voll, das geht total Hand in Hand, finde ich.
Hinten raus wird es fast ein bisschen grün.
Mhm.
Also da kriegst du wirklich so ein bisschen Stängel dazu,
ja,
gefüllt.
Genau. Mhm. Und halt wirklich so ein Tannin, das sie ein bisschen fest hält.
Ja,
ganz,
aber nicht
ganz,
viel.
Ganz fein, ganz ja. Genau. Aber ich finde, das Tannin ist das, was dieses grünere beitragt.
Richtig,
dazu.
Ja. Mhm. Schön.
Ja, und da blockiert halt nichts, ne? Das Rind.
Mhm. Blockiert gar nichts. Aber am Gaumen ist wirklich am Anfang, ist das komplett diese Kräuterwürze, die da spült quasi, und erst dann macht sich dieser Saft so richtig auf. Das ist ganz lustig, weil es hat mich kurz überrascht beim ersten Schluck quasi, wie das am Gaumen auftrifft. Denke ich mir so, wo ist der Saft? Und dann so, ah, da kommt er, und dann schiebt er voll rein.
Ja.
Mhm. Mhm. Also kühl insgesamt natürlich, das ja. Eh schon mit dieser ganzen Würze so ein bisschen und mit diesem eher ins Kräutrige gehende, wirkt auch so, als wäre es eher was, was ja sehr kurz irgendwie ein bisschen mit der Maische in Kontakt ist und gar nicht allzu sehr ausgelagert alles,
richtig.
Sondern eher so auf der ganz feinen Seite. Ich würde es jetzt per se einmal in Richtung Österreich schmeißen, vom Feeling her.
Ah, bei wem?
Ja, weiß ich noch nicht.
Hm.
Aber mir erinnert es ein bisschen so vom Style her so an spannende Sachen, Klaus Preising oder so, rein von der Stilistik, weißt du?
Ja, das passt natürlich extrem gut da rein.
In dieses so ein bisschen, und ich konnte mir grundsätzlich auch vorstellen, dass man das mit Blaufränkisch machen kann.
Fair.
Ja, also
sehr
das wär,
fair.
Das wäre mein erster Move, wäre, das ist relativ schnell abpresster, nicht zu viel auf der Maische belassener Blaufränkisch.
Mhm.
Geht sich dann auch mit der Farbe halbwegs aus. Und dann geht das schon.
Ich finde diese Assoziation total gut.
Ich finde, das schmeckt voll in diese Richtung rein. Also so
ja, komplett.
Eine richtig gute Flasche, Klaus Preisinger Bonsai, geht schon in diese Richtung.
Fair enough.
Mhm.
Falsches Land aber.
Mhm. Ja, habe ich mir schon gedacht, nachdem du nicht so enthusiastisch reagierst wieder. Okay.
Aber ich find den Vergleich so gut, deswegen habe ich die jetzt fertig rennen lassen. Weil, ja.
Ja, was es sonst so triggert, ist so ein bisschen, kennt irgendwie Frankreich sein, wo irgendwer was New Styliges macht, so, aber weiß ich nicht wohin. Vielleicht noch am ehesten so, ja, aber Jura Pinot gefällt mir auch nicht so hundertprozentig dazu.
Aber auch diese jetzt, Assoziation passt auch sehr gut zur Geschichte, ja.
Deutschland, ja, weiß ich nicht, so Trollinger Spaß irgendwie in diese Richtung machen.
Das ist natürlich auch kein schlechter Tipp. Es ist Deutschland, aber es ist kein Trollinger.
Kein Trollinger?
Nein.
Es ist schon Pinot, oder was?
Nicht nur.
Ah ja, okay. Das heißt, was ist noch dabei? Lemberger und Spätburger, oder?
Geh nicht in die dunkle Richtung, geh in die helle.
Und was ist denn noch drin?
Du hast diesen Wein auch schon mal im Glasl gehabt. Vielleicht hilft dir das.
Auf keinen Fall, ich stehe schon auf der Leitung. Mein erster Tipp ist nicht gegangen, da bin ich schon raus. Okay, wir haben sehr hell. Und es ist aber kein Trollinger dabei.
Nein.
Auch nicht.
Das hätte ich dir gesagt.
Fair.
Mhm.
Aber es ist nur rot. Oder ist was Weißes dabei?
Ich sage ja, geh heller.
Ah, es ist schon was Weißes dabei.
Ich hätte sagen, also okay. Sagen müssen, geh gelber wahrscheinlich. Ja,
ja, ja nein, weil mein erster Reflex natürlich, wenn du sagst, geh heller, ist okay, aber ich bin eh schon bei Spätburgunder und dann
auch
aromentechnisch quasi heller zu gehen, schwierig.
Mhm.
Okay, das macht natürlich Sinn, aber cool, weil das schmeckt nicht so. Und mach es mal, schmeckt so, dass du sagst, ja gut, da muss irgendwas Weißes und was Rotes zusammengeschmissen worden sein, weil das beides so ein bisschen nebeneinander steht.
Das gar nicht.
Passt super zusammen.
Finde ich auch.
Okay, das heißt, du schmeißt da so ein bisschen Spätburgunder, einfach noch ein bisschen, aber was nicht Riesling. Das traut man sich nicht.
Doch.
Das traut man sich?
Ja.
Wirklich? Ui, das ist wild.
Du hast das schon mal im Glasl gehabt, Michi.
Wirklich?
Komm, jetzt müssen wir hinkommen oder ich löse auf.
Das habe ich schon in meinem Glasl gehabt.
Mhm.
Ich meine, es kommt mir nicht unbekannt vor, aber wer macht denn das? Na, löse auf.
Wir sind da in Baden und zwar am östlichen Kaiserstuhl. Komm mal hin, schaffen wir's?
Ja, komm mal hin, haben wir im Glas gehabt mit dem lieben Milton Sidney
ja.
Curtis. Richtig, okay, nice.
Das ist Julius Höflin. Wobei Höflin, muss ich sagen, hat der Julius gesagt. Es ist zwar Doppel-F in diesem Namen drinnen, aber das wird beinhart ignoriert.
Quasi.
Das ist ein stummes Doppel-F. Also Julius Höflin, genau.
Cool, ja, okay, macht Sinn.
Ja, ich habe mir gedacht, wir haben diesen Wein schon mal im Podcast gehabt, aber dem gehört eigentlich so eine ganze Story gewidmet.
Das stimmt.
Und ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt vor kurzem gerade nochmal einen Hörertipp dazu gekriegt und der hat mir wieder auf die Spur gebracht. Wir haben das natürlich notiert gehabt, das war einmal cool, wenn wir da ein Follow-up dafür hätten. Weil es war spannend, wir haben halt ganz, ganz kurz die Story gehört zur Folge 200 mit Milton Sidney Curtis. In 3-4 Sätzen oder sowas in Richtung, damit wir ein bisschen einordnen haben können, was dieser Wein ist. Also dann hat der Sidney mitgenommen für uns damals als einen von seinen Herzensweinen oder seinen aktuell spannenden Weinen quasi. Und ich habe mir dann gedacht, ja, passt, wird notiert, das schauen wir uns irgendwann einmal genauer an. Und dann habe ich einen Tipp bekommen von einem lieben Hörer und jetzt haben wir das hier im Glas. Lieber Fabian, danke dir.
Sehr gut, vielen Dank. Geiles Ding.
Absolut. Und Michi, ich muss dir jetzt gleich mal zum Einstieg eine Story erzählen, die mir der Julius so geliefert hat, quasi am Anfang von unserem Telefonat. Die ist dermaßen gut, dass ich das jetzt einfach als Einstieg da verwenden muss. Der Wein ist ja bekanntlich nicht zum ersten Mal im Podcast. Der Milton Sidney Curtis hat den mitgenommen und hat davor ganz kurz mit dem Julius telefoniert, einfach damit er ein paar Infos kriegt. Und der Julius hat sich gefreut darüber, dass der Wein da mitgenommen wird. Und hat sich dann gedacht, er muss sich die Folgen auf jeden Fall anmachen. Ist da gerade heimgeflogen von Neuseeland, hat die Folge dann reingekaut bei seinem Layover in Peking. Und hat leider aufgrund von mangelndem Schlafes versammelt, wann sein Wein verkostet worden ist. Okay. Ist halt bei irgendeinem anderen Podcast eine Stunde später wieder aufgewacht. Ne? Und ein paar Tage später hat dann ein befreundeter Winzer angerufen und hat gesagt, hey, voll cool, der Wein ist da verkostet worden, voll gut umgekommen, voll spitze. Und der Julius so, oh fuck, jetzt muss ich mir das nochmal anmachen.
Bitte, ja.
Also hat uns zweimal insgesamt zugehört, der hat gesagt, das war super Folgen, wir können nichts dafür, aber er hat sich sehr wohl gefühlt bei uns, deswegen ist er einfach mal eingeschlafen.
Das ist sehr gut, ich bin gerne ein guter Einschlaf-Podcast.
Ich sage das auch immer, ich finde das absolut nicht negativ, dass die Leute bei uns einschlafen, im Gegenteil, wir haben einige Freunde, die uns sehr, sehr gut zum Einschlafen nutzen.
Voll.
Passt ja, schon, gar kein Problem.
Das ist eigentlich das höchste Kompliment, weil wenn du das anhörst und dann auch noch schlafen kannst, das spricht eigentlich voll für uns.
Absolut, das finde ich auch. Na gut, rein in die Geschichte vom Julius und vom Weingut Höflin. Wir sind zwar wieder in Deutschland, die Gegend ist aber dann doch wieder ein bisschen andere als beim letzten Mal. Wir sind am Badischen Kaiserstuhl an der Ostseite, die so Richtung Freiburg schaut, nur damit du dir das ein bisschen geografisch vorstellen kannst. Aber wir schauen nicht Richtung Frankreich, sondern die andere Richtung. Und Ende der 60er Jahre haben die Großeltern vom Julius im Umland vom Dorf Bötzingen Land gekauft und sind ausgesiedelt. Die Julius hat gesagt, das war damals noch viel leichter. Heute ist ja nahezu unmöglich, da ins Grüne irgendwo auszuziehen mit einem Hof. In die 60er ist das noch halbwegs gegangen. Also sind sie ausgezogen, haben gestartet mit Obst- und Gemüsebau, haben nebenher halt ein paar Weinberge auch gehabt, weil das macht man halt so, das ist einfach ein Weinbaugebiet, also gehört's dazu. Ein paar Schweinern, ein paar Händlern, ein Ross für die Ackerarbeit, hat der Julius erzählt und so ein ganz klassischer Bauernhof war das damals eben. Und jetzt wird's spannend. Die Großeltern haben nämlich schon 1974 den ganzen Hof auf Bio umgestellt.
Okay, das ist sehr, sehr früh.
Wenn du dir jetzt fragst, wie zur Hölle es dazu gekommen ist, dann geht's da genauso wie mir. Meine erste Frage war, was? 70er? Are you sure? Der Ursprung liegt in einer der größeren Bio-Bewegungen in der Gegend, die war im Nachbarort und die Oma vom Julius hat damals Connections dahin gehabt, also sowohl
Connections im Nachbarort.
Connections nice. Im Nachbarort und Connections in diese Bio-Bewegung. Da waren ein paar Familienmitglieder von der Oma involviert, einer davon sogar als Gründungsmitglied vom, was später Bioland worden ist anscheinend, irgendwie so in die Richtung. Also doch relativ stark involviert in dem Ganzen. Und deswegen hat die Oma vom Julius da viel mitgekriegt davon. Und eigentlich wahrscheinlich nur wichtiger war, dass die Oma mit diesem ganzen Abspritzen mit Herbiziden und Pestiziden eigentlich voll unglücklich war bei ihrem Gemüse. Weil sie hat gesagt, das hat alles immer total tot ausgeschaut. Das hat ihr einfach nicht gefallen. Mhm. Also wird auf Bio umgestellt.
Cool, also quasi aus dem Visuellen heraus.
Schon ein bisschen aus dem, wahrscheinlich, schon auch ein bisschen aus dem Wissen heraus, dass es jetzt eine spannende Idee ist, dass man das einmal probieren könnte, aber visuell war es halt auch viel schöner, wenn das einmal ein bisschen grün ist da und nicht sehr einfach gut. Nur tot. Genau. So ist dann ein paar Jahre dahin gegangen, bis der Matthias, also der Papa vom Julius Höflin, so gegen 1987, 88 dazugekommen ist. Insgesamt waren das 3 Geschwister in der Generation vom Papa vom Julius. 2 haben Interesse an der Landwirtschaft gehabt, er und sein Bruder, also der Matthias und sein Bruder. Zum Glück ist die Neugierde bei den beiden Brüdern in komplett unterschiedliche Richtungen gegangen. Der Bruder war interessiert am Obst- und Gemüsebereich und der Matthias Höflin hat dann sein eigenes Weingut gegründet, weil der war interessiert am Weinbereich mit den bereits vorhandenen Rebflächen. Sollten, dass sie das so gut ausgeht, ja, dass beide Geschwister tatsächlich am Hof bleiben können. Sie sind nämlich beide an diesem Hof geblieben.
Okay.
Genau. Und haben einfach da weitergearbeitet. Von Anfang an hat der Matthias Höflin sehr freie Hand gehabt. Zunächst haben die Großeltern nämlich den Gemüse- und Obstpart selber weitergemacht, weil der andere Bruder war jünger. Das heißt, die haben das einfach nur ein bisschen selber weiterbetrieben, dieses Gemüse- und Obstbusiness.
Und der hat schon mal den
und der Wein, hat Wein aufgebaut. Ja. Genau. Und die waren da zum Glück so beschäftigt, dass der Matthias wirklich ein bisschen machen hat können, was er wollte. Aber natürlich waren sie beim Aufbau des Weinguts total involviert, weil du kannst nicht einfach so ein Weingut aus dem Nichts aufbauen. Davor sind die Trauben nämlich immer an die Genossenschaft im Ort geliefert worden. Die waren damals wirklich nicht so happy damit, dass das jetzt Biotrauben waren. Ich habe dann gesagt, na geh, so ein Scheiß. Der Julius hat gesagt, damals tatsächlich fair, einfach weil damals die Qualität von Biotrauben noch nicht so gut war, wie es heute ist.
Okay.
Und auch Bio-Weine einfach nur, sagen wir mal, gar kein Standing gehabt haben.
Ja.
Und dementsprechend waren die einfach nicht wirklich interessiert an diesem Traubenmaterial und haben gesagt, naja gut, gibt es uns halt, passt ja, eh, aber nur wenn es wirklich sein muss.
Das heißt, das war gar nicht so im Sinne von, wo man heute jetzt sagt, ja, du hast eigentlich ein besseres Traubenmaterial, wenn das jetzt Bio-Traubenmaterial ist, Black sagt, als wie jetzt irgendwie was 0815 konventionelles, sondern das war einfach eigentlich schlechteres Traubenmaterial, weil man noch gar nicht verstanden hat, wie das alles funktioniert.
Exakt, das war einfach sehr am Anfang und das hat noch ein paar Jahre gebraucht, bis das wirklich alles ordentlich funktioniert hat. Plus Klima damals natürlich auch ein anderes als das, was es heute ist. Das heißt, du hast einfach mehrere Negativfaktoren, die sich mit der Zeit natürlich ausglichen und sogar ins bessere Draht haben. Aber damals Biotrauben nicht gleich bessere Qualität. Jedenfalls hat der Matthias Höflin mit der Unterstützung von seinen Eltern dann diesen Weinbaubereich, also das eigene Weingut, aufbauen können. Und der Obst- und Gemüsebetrieb hat am Anfang halt einiges an Investitionskosten querfinanziert.
Ja, eh klar.
Vom Weinstil her war der Papa schon immer ein richtiger Querdenker, hat der Julius erzählt. Bio waren die Weine ja sowieso, da war es eigentlich auch schon wurscht.
Ja, da war eh schon wurscht, wie das schmeckt, genau. Quasi, weil du warst eh schon ein bisschen außen.
Da kannst du ohnehin ein bisschen mehr ausprobieren dann. Er hat Anfang der 2000er zum Beispiel damit begonnen, Weine spontan zu vergären. Also das ist schon mal ein Schritt, der einfach sehr früh war, gerade für die Ecken von Deutschland grundsätzlich.
Ja.
So ab 2010 ist dann sukzessive immer weniger bis gar nichts mehr filtriert worden. Und damit sind die Höflins halt aus der Qualitätsweinpyramide, also aus diesem Qualitätsweinsystem rausgefallen. Und Kaiserstuhl hat nicht mehr am Etikett stehen dürfen. Und das schmerzt auch heute noch natürlich, aber es hat vor allem damals extrem geschmerzt. Das war wirtschaftlich gar nicht so lustig, wenn du keine große Marke bist,
ja,
sagt der Julius. Und dann darfst du nicht einmal mehr Kaiserstuhl, was halt schon Klang und Namen hat, auf deine Etiketten schreiben. Da tust du halt damit echt keinen Gefallen. Aber der Matthias Höflin, also der Papa vom Julius, hat damals gesagt, das ist so, wie die Weine sein sollen. Also ich will da jetzt nicht irgendwie hart filtrieren, das interessiert mich gar nicht. Aber es hat eine Zeit lang zumindest eine Kompromisslösung am Weingut gegeben. Die Top-Linie war Landwein, weil das waren die Weine, die natürlich im Matthias am wichtigsten waren. Also hat er gesagt, das wird nicht filtriert, das sind meine Top-Weine. Und Qualitätswein war dann der Einstiegsbereich.
Okay.
Das war halt einfach absolut verkehrte Welt. Schon
eine verkehrte Welt, ja.
Absolut. Und 2017 war er das dann einfach gesteppert und dann haben sie es komplett abgetraut und haben einfach alles filtriert und gesagt, das ist unser Weinstil, Punkt.
Ja.
Aber eine Zeit lang ist es einfach parallel so gelaufen.
Ja, ist jetzt schwierig, weil wenn du von dem leben musst am Schluss und du hast kein großes Standing, du bist nicht wahnsinnig bekannt, du verkaufst dann vielleicht trotzdem noch einen Teil irgendwie in der Region oder an Leute, die was halt diese Region irgendwie mal kaufen.
Ja.
Und dann erreichst du die auch schon nimmer, weil du halt sagst, ja gut, die würdest du halt nicht filtrieren, fair. Schwierig.
Sehr, sehr schwierig, ja. Also das Thema Spontanvergärung ist hier anscheinend ausgegangen für den Qualitätsweinbereich, aber filtriert hat es halt sein müssen, ansonsten waren die Leute grantig.
Okay.
Tja, 2003 hat sich der Matthias auch eine Versuchsfläche für die quasi frisch in Freiburg gezüchtete Piwi-Rebsorten Sauvignon Gris geholt. Das war damals noch gar nicht irgendwo. Das war eine von zwei oder drei Versuchsflächen, die es in der Gegend gegeben hat. Also der war quasi einer der ersten, der Sauvignon Gris jemals gepflanzt hat.
Cool.
Einfach weil er damals schon gesagt hat, sehr interessante Entwicklung.
Spannend, ja.
Schauen wir uns gleich mal an, schauen wir mal, ob ich da reinkomme und hat dann einfach gemeinsam mit der Universität dort gearbeitet.
Und machen sie immer noch?
Machen sie immer noch.
Cool.
Also die Experimentierfreude und die Neugierde war einfach immer schon sehr, sehr groß, ganz offensichtlich. Und das hat natürlich auch für das Thema Orange-Weine gegolten. Zudem ist das über eine Gris 2013 das erste Mal ausgebaut worden. Also auch relativ früh eigentlich.
Ja.
Wir haben zum Beispiel, wenn du dich erinnern kannst, in der Werlitz-Folge darüber gesprochen, dass das erste Mal Glück und Freude, also die beiden Orange Wines, auch 2013 gegeben hat.
Ja, ja.
Das heißt, der Matthias Höflin war da komplett am Puls der Zeit.
Oder davor eigentlich.
Eigentlich davor, das stimmt, ja.
Weil die, also man kann schwer sagen, Werlitz und Ewald Cheppe und Co. waren da am Puls der Zeit, sondern die waren ja auch weit vor dem Puls der Zeit.
Stimmt, auch bitte.
Also 2013 hat das ja entsprechend auch überhaupt niemanden interessiert.
Stimmt.
Und wir waren in einer Zeit voraus, oder? Ja.
Und in genau dieser Welle ist eben der Matthias, oder in dieser nicht vorhandenen Welle,
ja, genau,
war eben der Matthias Höflin dann auch drinnen. So dieses Spiel mit der Maische und der Phenolik hat dem Matthias Höflin aber von Beginn an wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das war dann von Anfang an, also von Anfang an, von dem Zeitpunkt an, so also ein bisschen sein Thema. Und so ist er mit seinen Weinen relativ lang immer weiter in diese Richtung gegangen und hat mehr experimentiert, so dass es heute für alle Weißweine im Einstieg rund eine Woche Maischestandzeit gibt. Für die Einzellagen immer irgendwo zwischen 48 und 72 Stunden, also zumindest ein bisschen länger, so dass einfach dieses Phenolik-Thema zumindest rauskommt. Das ist jetzt natürlich kein Orange Wine, aber es gibt nur immer Orange Wines. Die gibt es halt nicht immer. Das ist halt kein Thema, das sie jetzt komplett forcieren, aber es gibt zumindest immer A2 im Jahr. Es kommt einfach darauf an, wie die Trauben gerade sind und wie das Material ist. Aber dieses etwas länger auf der Maische sein mit Weißweinen, das ist im Matthias Höflin wirklich geblieben. Und mit dem Arbeiter auch heute noch. So, und jetzt kommen wir mal zum Julius, also zur dritten Generation in dieser sehr experimentierfreudigen Familie. Als der mit der Realschule fertig gewesen ist und Geld braucht hat, hat ihm der Papa angeboten, dass er mal am Hof arbeiten kommt, ne? So wie man es halt tut. Gemeinsam mit einem befreundeten Mitarbeiter hat der Papa dann einen Plan geschmiedet und dem Julius ausschließlich die ganzen coolen Arbeiten gegeben. Also hat er immer Traktor fahren dürfen und hat nie irgendwas Deppertes auswaschen müssen, stundenlang. Und das hat halt auch funktioniert. Also der Plan vom Papa, dass der Julius sich ein bisschen mehr Richtung Wein und so weiter interessiert hat, ist hundertprozentig aufgegangen. Und der Julius hat sich gedacht, ist eine Winzerlehre, das war's eigentlich. Gut, er hat eh immer schon gewusst, dass er gerne was mit den Händen machen will. Eher draußen in der Natur, wenn es geht. Tiere hätten ihm auch taugt. Also dieses Holzarbeiten hätte ihm taugt. Jetzt ist ein bisschen eine Schreinerlehre oder Tischlerlehre angeschaut. Aber der Papa hat ihn dann unterschwellig überzeugt quasi.
Sehr gut.
Und so ist er in die Winzerausbildung gegangen. 2 Jahre lang war er dann in Baden bei Bercha. Danach war er dann nur 1 Jahr in der Pfalz bei Rebholz.
Ah, okay.
Und spätestens danach war es von Julius dann ganz klar, das ist seins, das wir auf jeden Fall weitermachen. Und genau zu der Zeit, dass der Julius mit seiner Ausbildung fertig worden ist, ist es zu einem Wendepunkt am Höflinhof gekommen. Der Onkel wollte sein Gemüse- und Obstteil des Betriebs vergrößern. Und nach einem Gespräch mit dem Julius, ob er sich jetzt wirklich vorstellen kann, dass er diesen Weinbaubereich übernimmt von seinem Papa wieder, haben sie dann entschieden, insgesamt wird wohl zu wenig Platz sein in der Zukunft. Das heißt, wir müssen aus dem gemeinsamen Hof 2 Höfe machen.
Ah, okay.
Und das haben sie auch getan. Und die ist halt direkt nebeneinander. Das heißt, es ist jetzt ein 2. Hof gebaut worden, also ein Weingut quasi gebaut worden. Direkt daneben. Es ist nicht der gleiche Hof. Es war lustig gewesen. Ich habe es natürlich auf Google Maps ganz kurz anschauen müssen, so ein bisschen. Aber sie sind direkt nebeneinander tatsächlich. Also der alte Hof ist genau da und du gehst halt 50 Meter und dann stehst du schon beim Weingut drinnen.
Ja, okay.
Genau. Und so kommt es, dass der Julius dann 2018 seine allererste Lese zu Hause gemacht hat. Also da war er dann fertig mit der Ausbildung. Und von Beginn an voll in den Planungsprozess vom Auszugsweingut involviert ist. Das finde ich
Das ist natürlich spannend.
Gescheit.
Ja, weil dann hast du sofort, was du dann einmal übernehmen willst und so ist, hast du schon mitgeplant quasi und übernimmst dann nicht ein gerade neu geplantes Ding, wo du nichts zum Sagen gehabt hast. Das war ja sehr, sehr schwierig gewesen.
Und er hat nicht nur mitgeplant, sondern er war während der ganzen Bauphase dann so, also während am großen Teil der Bauphase da, einfach damit er alles mitkriegt. Und wie du dir denken kannst, haben die Höflins natürlich auch sehr, sehr ökologisch gebaut und sehr überlegt gebaut und zum Beispiel den Keller komplett vergraben, damit keine Klimaanlage notwendig ist, damit das Ganze einfach immer sehr gleichförmig, so 13, 14 Grad oder sowas in Richtung halten kann. Photovoltaik ist am Dach, insgesamt sind sie sehr, sehr happy damit. Und der Julius hat gesagt, das war so super, dass er da wirklich drinnen war von Anfang an. Ich meine, klar war er da wirklich, wirklich jung und dieses Übernehmen-Thema war damals noch viel weiter weg, als es heute ist. Aber er hat gesagt, das war so gescheit, dass er damals heimgekommen ist und während dieser Zeit wirklich am Hof war, damit er das alles mitgekriegt hat, damit er ganz genau gewusst hat, wo welcher Lichtschalter ist quasi. Schon super.
Voll. Macht Sinn.
Yes. Und nachdem der Julius dann mehrere Lesen am Stück zu Hause war, hat er sich natürlich dazu hinreißen lassen, mal ein bisschen was von der Rebfläche für sich selbst abzuzweigen. Das passiert halt dann fast automatisch.
Er müsste ja dann auch mal ausprobieren.
Genau.
Ja.
Und dann hat er sich so an seinen ersten eigenen Weinen versucht. Der allererste Wein war tatsächlich ein Sauvignon Blanc, den er 2020 und 2021 gemacht hat. Und der Julius hat gesagt, das war damals sehr, sehr stark geprägt von dem, was er halt von zu Hause gekannt hat. Also eher so ein bisschen dieses Spiel mit der Phenolik, dieses Länger auf der Maische und so weiter und so fort. Und das war damals halt sehr stressfrei, ne? Das waren halt irgendwie 2 Fasseln oder sowas in der Richtung. Und weil es keinen Stress geben hat und auch kein Etikett, sind die einfach einmal im Fassel liegen geblieben. Hat gesagt, na, schauen wir mal, was damit passiert. Nachdem der Neubau dann relativ unter Dach und Fach war und großteils erledigt war, ist der Julius dann im Herbst 2021 zum Studieren nach Geisenheim gegangen. Das haben sie immer geplant gehabt, dass wenn das Ganze daheim halbwegs fertig ist, er wieder losziehen
dann kann.
Genau, weil das wollte er sich schon absolut nicht nehmen lassen. Und weil er genau 3 Jahre, nachdem seine ganzen Jahrgangskollegen halt studieren gegangen sind, also fertig waren mit der Lehre und dann studieren gegangen sind, hat er damals halt in Geisenheim absolut niemanden wirklich gekannt. Mhm. Und er hat am Anfang gedacht, naja, voll Zach, aber eigentlich war es total super, weil er halt einfach ganz viele neue Leute kennengelernt hat.
Ja,
ansonsten machst du halt ganz viel mit denen, die du kennst. Genau. Lernst natürlich ein paar neue Leute kennen, aber so hat er halt nur mal ein ganz neues Netzwerk gehabt. Ja, ganz genau. Und wie so viele andere Winzer und Winzerinnen, die von Geisenheim erzählen, hat er auch von Geisenheim erzählt. Er hat gesagt, das war eine extrem prägende Zeit, vor allem was auf Verkostungen und Stilfindung angegangen ist. Also er hat einfach so viele Sachen gekostet, gesehen, die er vorher einfach nicht einmal am Schirm gehabt hat. Und er hat gesagt, das war einfach extrem spannend. Wie so oft war das drumherum halt wichtiger als die Lehre selbst. Und was ganz lieb war, ist, dass er gesagt hat, was man dort halt nicht lernt, ist, wie man arbeitet tatsächlich.
Ja, du studierst ja, du lernst nie, wie man arbeitet.
Tja, ich habe lachen müssen, weil das am Schluss halt auf die meisten Studien irgendwie zutrifft.
Richtig. Hakeln hat er da noch keiner gelernt, ne?
So ist es. Die Geisenheimzeit hat der Julius allerdings auch zum Hakeln genutzt, sehr, sehr intensiv, um sich einfach die Weinwelt so ein bisschen genauer anzuschauen. Gleich zur Lese 2022 ist er ins Burgund gegangen. Pinot Noir ist halt auch so eine von den Rebsorten, die am Kaiserstuhl vorher schon sind, vererben, voll spannend sind. Also macht das sehr viel Sinn natürlich. Und das Praktikum dort war ja der komplette Schaß.
Oh.
Mhm. Am Weingut war gefühlt gar nichts zu tun. Wir haben auch den Namen des Weinguts nicht.
Naja. Das ist ein bisschen ein Bashing hier. Vielleicht besser, wenn man nicht wisst.
Genau. Also am Weingut war gefühlt gar nichts zu tun. Sie waren teilweise um 11 oder 12 Uhr Mittag fertig.
Okay.
So wenig war da los.
Okay.
Und außerdem sind die Praktikanten halt nicht wirklich beachtet worden anscheinend. Also sie haben einfach nicht recht viel geredet mit einer, gar nichts gemeinsam verkostet. Und da stellt sich halt die Frage, wieso immer dann Praktikanten anschaff.
Ne? Ja, weil es billige Arbeitskräfte sind.
Aber wenn nichts zum Hakeln da ist,
ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber es macht nicht so viel Sinn insgesamt.
Hauptsache selber nichts hacken.
Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die frustrierte Praktikantengruppe dann gesagt, weißt du was, dann kaufen wir uns halt selber Weine. Mit dem kleinen Geld, was sie halt gekriegt haben, haben sie sich insgesamt 105 Weine in 6 Wochen besorgt und haben so ihre eigenen Verkostungen gemacht, einfach damit sie zumindest irgendwas lernen.
Wieso gibt es diese Zahl?
Der Julius merkt sie Zahlen offensichtlich sehr, sehr gut.
Mitgeschrieben, oder?
Ja. Nein, er hat ein Foto von allen Flaschen.
Ah.
Natürlich.
Haben sie am Schluss gezählt quasi, was,
ja.
Was weggegangen ist. Sehr schön.
Exakt, sie haben Statistik geführt. Und
nein, das ist ja nicht Profis, ne? Das ist ja verkostet
absolut.
Worden und nicht getrunken.
Das ist schon ernst gemeint. Bei einem dieser Shopping-Trips für besagte Verkostungen in Bonn ist er dann an die Weinhändlerin im Comptoir de Tonton gekommen, die übrigens einen mega guten Weinkeller hat, also für alle, die hier fahren, Tipp. Und die hat den Julius dann gefragt, hey, du bist der Deutsche im Burgund. Kennst du den Bastian Wolber? Das ist auch ein Deutscher im Burgund, den musst du doch kennen. Und du hast ja gesagt, ich bin 3 Wochen da, und I have no fucking idea, wer
Klassiker.
Bastian Wolber ist.
Hey. Musst kennen, gibt's ja nicht.
Aber sie hat sich dann offensichtlich bemüßigt gefühlt, dass sie ihr Handy rausnimmt, die Nummer von Bastian eingibt, dem Bastian auf Französisch geschwind einschreit, da ist ein Deutscher, mit dem musst du reden. Und dann das Telefon weitergereicht hat an den Julius. Und
Geil.
Der Julius ist natürlich da gestanden und gesagt, fuck, Alter, das ist... Wird da jetzt einfach in irgendeinem Winzer weitergereicht, den interessiert das sicher gar nicht. Aber der Bastian war nett, hat mit dem Julius ein bisschen gequatscht, die haben sich sofort verstanden und haben sich dann einen Verkostungstermin ausgemacht.
Naja.
Das heißt, die Praktikantengruppe war ein bisschen weniger frustriert, weil es zumindest irgendwo verkosten hat, geh hin mit einem richtigen Winzer.
Sehr gut.
Und aus dieser spannenden Aktion einer Weinhändlerin ist eine große Freundschaft entstanden. Der Basti hat den Julius und seine Kollegen eben zur Verkostung bei sich eingeladen gehabt, obwohl er selber ziemlich am Schwimmen war, was die eigene Arbeit angegangen ist, und sie trotzdem Zeit genommen für sie. Basti und Julius dürften sie von Anfang an halt sehr gut verstanden haben, aber nur besser natürlich, als der Julius gesagt hat, erst bei mir am Weingut ist sowieso nichts zum Hackeln, Basti soll da vielleicht helfen, weil
ja, gut,
du brauchst offensichtlich da ein bisschen Unterstützung.
Da lerne ich mehr, ja.
Genau, und der Basti hat gesagt, yes please. Und dann war er wirklich ein paar Tage dort und hat halt wirklich dort unterstützt und geholfen. Und ja, ab dann Best Friends.
Cool.
Also ist aus dieser ursprünglichen Scheißerfahrung vom Praktikum im Burgund doch noch was Schönes geworden.
Mhm.
2023 hat der Julius dann gesagt, dieses Jahr mal nicht Burgund, und ist im Jura gewesen. Und zwar bei der Katie Warbeck von Maison Menard.
Mhm.
Sagt er sicher was. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal im Glasl gehabt gemeinsam.
Haben wir, ja. Also die Lavant, glaube ich,
heißt ja, ganz genau, das weiße mit dem grünen Etikett.
Das ist ganz geil.
Richtig. Und die Katie war anscheinend vorher 5 Jahre bei Ganeva. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Oder hat man es zumindest nicht gemerkt gehabt. Ich glaube, die Information hätte man in irgendeiner Form erzählt gekriegt. Ich habe es mir nicht gemerkt und war dann wieder sehr beeindruckt davon. Und dort…
Ja, aber es hat uns der liebe Herr Zach in der Weinbank
exakt
schon sehr, sehr klar ausgedrückt.
In meinem Hirn war es nicht mehr. Ich habe nur mehr das Etikett im Kopf gehabt und wo wir es getrunken haben und dass es ganz cool war. Aber nicht mehr was wie wo. Wie die Katie da dazugehört und wie das passiert ist. Die Katie ist ja Kanadierin ursprünglich. Mhm. Und ist dann eben ins Jura gegangen und war dann bei Ganeva, so als Dreamjob quasi 5 Jahre lang, und dann hat sie ihr eigenes Weingut gegründet. Dort auf jeden Fall hat der Julius eine super Zeit gehabt. Mhm, cool. Es war ein junges Team und die Katie hat ganz, ganz genau gewusst, was sie will, war sehr präzise in ihren Anweisungen und hat auch wirklich dafür gesorgt, dass einerseits alle genau das tun, was sie will, und andererseits aber auch die Leute verstehen, wieso. Mhm. Also super.
Schön.
Natürlich Naturwein, aber Naturwein mit Kontrolle, sagen wir mal so. Zurück aus dem Jura hat sich da Julius dann gedacht, nach den Prüfungen im 5. Semester, eigentlich zahlt es mir gerade nicht, dass ich ins 6. Semester gehe.
Ui.
Ich will lieber noch ein bisschen praktisch arbeiten.
Gefährlich.
Tja, also hat er sich eine Studienpause gegönnt und ist wieder ins Burgund abgehauen. Und zwar zum Basti Wolber, natürlich.
Hey,
dort hat er die Saison und dann die Lese 2024 mitgemacht. Und Julius, das ist jetzt eine direkte Quote von ihm, hat mir gesagt, ich habe nach dieser Zeit zum Basti gesagt, Basti, du warst gleichzeitig der schlechteste und der beste Chef, den ich jemals gehabt habe.
Gott, geil.
Hat dabei sehr viel lachen müssen. Der Basti hat ihm anscheinend sehr viele Freiräume gelassen beim Arbeiten. Und der Julius hat gesagt, das war manchmal sehr schön, weil sehr viel Vertrauen, und manchmal hat es irrsinnig angefällt, weil er wollte halt schon ein bisschen was lernen.
Ja, ja.
Und nicht einfach nur selber überlegen, was er da jetzt tun soll. Es war auf jeden Fall viel Lernerfahrung am Schluss. Nach der Zeit beim Basti ist er dann wirklich wulé nach Neuseeland geflogen. Übrigens auch zu einer Bekanntschaft, die er aus dem schrecklichen 2022er Praktikum gemacht hat, zum Sam. Den hat er damals kennengelernt, ist ein bisschen in Kontakt mit ihm geblieben, und der hat zu dem Zeitpunkt dann auf einem Weingut in Martinsborough gearbeitet, wo auch Pinot Noir die Hauptrolle gespielt hat, und das hat halt super passt für Julius. Nur mal was ganz anderes.
Ja, bloß halt Neuseeland, gell, ne?
Sicher. Und ich glaube, das wird er schon einmal haben, so als Erfahrung. Und da war er bei Oratera, und das ist doch sehr, sehr, sehr anders gewesen als im Burgund. Die beiden Herbste vorher, hat er gesagt, waren halt sehr, sehr natural. Eigentlich 3 Herbste vorher waren sehr, sehr natural, weil 22 war er dann trotzdem ein bisschen beim Basti zumindest. Yeah. Und bei Oratera sind alle Variablen bis ins Detail dokumentiert und kontrolliert worden. Alles singulär gelesen, das Bärengewicht der einzelnen Traubenklone notiert und verglichen mit den Vorjahren, um zu sehen, welche Entwicklungen es da gibt und so weiter. Und der Julius hat gesagt, das war extrem spannend. Es war natürlich viel organisierter als beim Basti.
Ja, gut. Aber so wie das klingt, ist das auch nicht schwer.
Richtig. Und es war sehr spannend, und der Julius hat gesagt, er hat sich überall einfach extrem viel mitnehmen können. Am Schluss hast du halt dann die Möglichkeit, wirklich so ein bisschen für dich selbst zu entscheiden, was willst du machen. Also das hilft dir alles bei der Stilfindung.
Ja,
er sagt, weder das eine ist besser, nur das andere ist besser. Man weiß halt nur am Schluss, was besser ist für einen selbst.
Genau, was einem selber mehr taugt und wo man sich mehr sieht. Ja.
Genau, er hat gesagt, darum geht es am Schluss, dass du als Winzer oder Winzerin so viel wie möglich siehst und dann für dich selber rausfinden kannst, was du machen willst. Und das finde ich sehr weise von ihm.
So ist es.
Anfang Mai 2025, jetzt nähern wir uns schon sehr dem aktuellen Datum.
Ja, voll.
Anfang Mai 2025 ist der Julius dann aus Neuseeland zurückgekommen und hat sein 6. Semester in Geisenheim vorbildlich wieder aufgenommen.
Oh,
ja, bitte. Du hast jetzt gedacht, der hat aufgehört. Nein.
Ja, ich habe mir gedacht, es wird nichts mehr.
Natürlich nicht. Die Prüfungen sind jetzt fertig vom 6. Semester. Bachelorarbeit ist jetzt angefangen, wird bis Jänner fertig geschrieben. Dann war es mit dem Kapitelstudium. Als Bachelorarbeit hat er sich übrigens ein unendlich zaches und sehr, sehr gescheites Thema ausgesucht, nämlich eine komplette Kosten- und Margenrechnung für das Weingut Höflin.
Oh,
Na
das wird spannend. Okay, nein, aber ich meine, das ist natürlich super, ja.
Ich finde es sehr, sehr gescheit.
Das ist langfristig
gescheit.
Ich habe gesagt,
na, Alter, wirklich, willst du das wirklich machen? Und er hat gesagt, es zahlt ihm natürlich wenig,
das
interessiert ihm überhaupt
wirklich,
nicht. Ja. Aber er hat für sich selber identifiziert, das ist eigentlich eine Schwachstelle von ihm.
Das, was ich am schlechtesten kann, quasi, ist einfach halt
das, wo ich noch
kalkulieren,
machen muss.
Weil das zahlt halt keinen machen. Ja.
Ja, ganz genau. Also wir haben so ein bisschen darüber diskutiert dann über dieses Thema Kalkulationen am kleinen Weingut, und im Normalfall ist es so, dass es eigentlich sollte es jedes Weingut machen.
Na sicher,
eigentlich
machen
sollte
sie
jedes
keiner.
Weingut exakt aufschreiben, welche Produkte sind für mich sinnvoll, welche nicht, welche Services sind sinnvoll, welche nicht, wie soll ich das tatsächlich kalkulieren, damit das ganze Gewinn abwirft und was nicht.
Weingut, das irgendwie nicht wirklich größer ist, irgendein Deckungsbeitrag, das kannst du ja vergessen.
Exactly. Und obwohl das Letzte ist, was ihn Julius interessiert, hat er gesagt, er hat so viel gearbeitet jetzt in den letzten Jahren, er hat viel gelernt, er hat viel Wein gemacht, aber das ist einfach nur ein Thema, das für ihn offen ist.
Das ist nicht blöd.
Und dementsprechend muss er sich dem jetzt einfach beinhart widmen. Punkt aus Ende. Und es ist für ihn natürlich sehr gescheit, weil jetzt, 2025, ist das Thema Hofübernahme natürlich viel näher, als es in den letzten Jahren war. Und er muss sich jetzt einmal anschauen, also wie das Portfolio von Papa ausschaut, was er davon übernehmen möchte, was nicht, was er abändern möchte. Es sind trotzdem am Schluss 17 Hektar, falls du dir das gefragt hast, im ganzen Weingut Höflin. Das ist nicht wenig.
Das ist doch viel, ja. Genau. Also ich hätte das jetzt vom Gefühl her, so wie das alles klingt, eher so auf 6-7 Hektar eingeschätzt. Ne?
Fair enough. Der Julius selber bearbeitet auch nicht 17 Hektar, sondern hat eben nur einen Teil davon übernommen. Aber er sagt, das ist halt für ihn sehr, sehr wichtig, dass er das jetzt machen kann. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, wiederum sehr, sehr weise.
Ja. Sehr, sehr langfristig gescheit. Sicherlich sehr, sehr schlau. Ja.
Schauen wir uns das Weingut Höflin einmal genauer an und werfen wir so einen Blick auf die Weine, die der Julius unter seinem eigenen Namen macht auf der anderen Seite. Wie schon gesagt, 17 Hektar sind es insgesamt, die teilen sich auf rund 70 Weinberge, also super kleinparzellig. Yes, das macht es nicht unbedingt leichter. Und das Portfolio ist wie zu erwarten recht groß. Bis vor kurzem haben sie über 20 Rebsorten gehabt. Jetzt sind sie schon mal runter auf 19 und es wird noch weiter runtergehen. Aber es ist harte Arbeit.
Du wirst wahrscheinlich da hoffentlich mehr als wie eine Rebsorte da kicken, aber es ist nur eine.
Nein. Es waren, ich glaube, 3 hat er jetzt gekickt in die letzten.
Achso, es waren einfach 22.
Es waren, ja, ganz genau. Jetzt sind es 19 und es wird natürlich noch mal weniger werden, also es wird ein bisschen zahmgerannt in den nächsten Jahren. Klassische Baden sind eben sowas wie Pinot Noir wichtig, andere Burgunder-Rebsorten wichtig, sind einfach alle im Bauchladen drinnen. Also quasi von Pinot Gris bis Weißburgunder.
Alles, ja,
ganz genau. Dann gibt es einige Piwis, wie vorher erwähnt, gibt es eben auch schon länger. Davon sind aber wirklich, kommen halt, sowas wie Regent taugt dann einfach nicht, haben sie ausgehört. Dann kommen dazu noch ein paar Aromarebsorten, unter anderem natürlich Müller-Thurgau. Und dann gibt es ein paar lustige internationale Sorten und natürlich sowas wie Riesling.
Ja.
Du bist eh schon. Du bist bei den 19er.
Ja, das geht schnell.
Es sind mehr als genug. Das Ganze steht auf Vulkanstein und über diesem Vulkanstein ist eine mehr oder weniger große Lössauflage. Je nachdem, in welchem Bereich der Weinberge du bist und ob du weiter oben oder weiter unten bist. Natürlich oben weniger Auflage, unten mehr Auflage. Und grundsätzlich sucht man natürlich nach der geringeren Auflage, weil halt das Vulkanstein-Thema schon ziemlich cool ist. Mhm. Aber der Julius sagt, See mit Blick Richtung Freiburg haben es immer ein bisschen schwerer, weil da ist die Lösauflage ein bisschen größer als auf der anderen Seite. Aber dennoch, wenn du hochwanderst, den Hügel, dann passt es auch wieder. Und jetzt fragst du dich sicher, wie es mit den Weinen aus der eigenen Linie vom Julius weitergegangen ist. Ich habe ja schon angeteasert, 2020 und 2021 hat er mal was ins Fassel gehauen und hat dann gesagt,
so wie der Plan haben wir gesagt,
bleib einmal da.
Genau.
2022 ist dann auch der erste Vulkanstoff dazu gekommen. Da war der Julius halt sehr inspiriert von…
So wie dieser im Glas, genau.
Da war der Julius halt relativ inspiriert von seiner Zeit in Burgund und hat nur Remontage gemacht damals. Nicht ganz so inspiriert von Burgund ist, dass halt neben einem Pinot Noir auch ein bisschen Riesling da drin ist. Also. Es gibt dem Ganzen halt diesen Säurekick und macht das Ding natürlich auch zu einem Rotling und zu keinem Rotwein.
Ja, lustig.
Also ganz grundsätzlich macht es der Julius ein bisschen so wie sein Papa und nimmt sich jetzt einfach die Zeit zu experimentieren. Saugescheit. Bei wann, wenn nicht jetzt?
Naja, sicher.
Julius hat jedenfalls entschieden, im Frühling 24 gleich einmal mit 3 Jahrgängen in Sauvignon Blanc und mit dem Vulkanstoff 2022 auszugehen, weil die Etiketten waren endlich fertig. Also geht schon. Außer mit allem. Natürlich sind das saukleine Mengen gewesen. Ja, also das ist auch alles schon wieder weg. Das
ist halt alles ein Fassel gewesen wahrscheinlich und das war es ja.
Erst so ab 23 ist es dann ein Hektar gewesen, den er insgesamt verarbeitet hat. Da war es dann schon mehr Menge. Und 2023 hat er auch ganze 6 Weine gemacht. Und das war dann auch zu einem Zeitpunkt, wo sie gedacht hat, jetzt ist das Ganze wirklich mehr als nur so eine kleine Spülerei, jetzt will ich ein ordentliches Etikett. Das hat er dann mit einer Freundin aus Berlin gemeinsam entworfen. Und wenn du da drauf schaust, dann siehst du so einen Vogel und einen Baum. Großer Baum, kleiner Vogel. Und ja, jeder Wein hat einen eigenen Baum natürlich. Klar. Und okay, so wird sich die Serie auch fortsetzen. Wie schon mehrfach angeteasert, ist der Vulkanstoff 23, den du da im Glas hast.
Das ist der aktuellste Jahrgang. Haben wir 23 gehabt oder 22?
Ah, ich habe es nicht
notiert. Ich glaube 22.
Ich glaube, es war der Vorjahrgang. Ja. Das ist auf jeden Fall der aktuellste Jahrgang, den du da jetzt im Glas hast. Und somit ein Rotling und kein Rotwein, weil rund 80% Pinot Noir drin sind und ungefähr 20% Riesling. Mhm. Beim Spätburgunder haben wir 100% Ganztraube, also so wie du gesagt hast, kommt der Rieslingsaft da dazu und dann wird gemeinsam vergoren und dann wird der Saft abgelassen, einmal wird eingestampft, dann kommt der Saft wieder drüber und nach so 10 bis 12 Tagen wird abpresst. Das heißt, du hast da keine ewig lange Maischestandzeit da.
Ja, macht Sinn.
Nachgärung gibt es dann eigentlich gar keine. Das Ding ist anschließend so ein Jahr ungefähr im Fass, dann wird ein bisschen geschwefelt beim Füllen. Fertig.
That's it.
That's it, genau. Kaufen könnt ihr den Wein übrigens bei Winzerbruder in Berlin. Und ja, die versenden natürlich auch nach Österreich und das ist sehr schnell. Das ist voll super gegangen.
Top.
Yes. Kostenpunkt für den Vulkanstoff ist dort 24 und ich glaube am Hof ist nur ein bisschen günstiger. Mhm. Ich hätte sehr gerne deine Bewertung dazu, Michi.
Ja, grundsätzlich, das macht einfach voll Spaß. Yes, ne? Also das ist brennt. So, wie vorher schon angeteasert, quasi dieses... Kennt so Blaufränkisch, der direkter Abpress ist sein, kennt so in dieser Jura-Richtung eben so entweder ganz, ganz juicy, easy Pinot oder halt in diese Trousseau-Richtung so ein bisschen eine, wo halt das einfach so ein bisschen mehr in dieses, ja, mehr in dieses phenolische Thema auch geht insgesamt.
Ich finde Trousseau tatsächlich nur ein bisschen besser als
Pinot. Ja, deswegen habe ich es jetzt da dazu erwähnt, weil ich finde das vorher mit Jura war in meinem Kopf nur, ich bin nicht bis Trousseau gekommen und irgendwie war Pinot auch in meinem Kopf, deswegen hat sich das so zusammengebracht. Aber ich finde eigentlich ist Trousseau das bessere Äquivalent, wenn du dir vorstellen willst, wie das schmeckt.
Ja.
Also so in diese Richtung, also wem sowas taugt, ist das natürlich mega und das macht halt einfach Gaude.
Absolut.
Das ist jetzt nicht das, wo ich sage, da muss ich jetzt stundenlang drüber nachdenken.
Ist aber nicht dafür baut.
Genau, das ist einfach halt Spaß, Soft und Gamer.
Yes.
Bin irgendwo bei einer 9,1 für mich.
Perfekt, ich bin irgendwo bei einer 9,2. Ich finde das Rind einfach unendlich.
Richtig.
Es ist genau dafür gebaut, wofür es gemacht ist. Und deswegen verstehe ich ja, dass da die Nachfrage gut ist und dass einfach die Leute sehr gerne kaufen, weil das lässt sich einfach super gut nebenbei trinken. Mit viel
voll,
Freude.
Voll. Und ich meine, so Jura Trousseau und so, das ist auch wirklich was Cooles zum Trinken.
Total.
Und da fällt das voll ein und das habe ich selten so schön, ich will nicht sagen nachgemacht, aber so schön gemacht gesehen, dass das neben diese Sachen stehen kann. Weil oft ist das dann so, dass irgendwer probiert, das zu machen, gerade eben bei diesen Rot-Weiß-Geschichten, wo du halt versuchst, dorthin zu kommen, was Trousseau halt so schon kann. Und dann wird es oft so ein bisschen so, wo du halt merkst, ja gut, da hat jetzt irgendwer dann ein bisschen was Weißes dazu gehabt und dann warst beim ersten Einschmecken schon, das kann nicht rot, das kann nicht weiß sein, das muss dieses Zwischending sein.
Exakt,
das finde ich immer bloß schade.
Ja.
Das ist da überhaupt nicht der Fall von dem her. Cool.
Yes. Mit dem aktuellen Jahrgang verarbeitet Julius jetzt ganze 3 Hektar Rebfläche und das am eigenen Label.
Mhm.
Jetzt, wo er fix daheim ist, geht das auch leichter. Weil, er hat gesagt, so teilweise unterwegs sein und dann mit den Leuten daheim immer nur reden zu können und sagen, was sie jetzt machen sollen als nächstes quasi, ist immer ein bisschen zach.
Ja, vor allem, wenn du selber gerade viel ausprobieren willst, ist das natürlich deppert, weil du weißt ja eigentlich noch gar nicht, was du machen willst. Du sagst eigentlich so, kommt drauf an. Schau mal, was der Wein gerade tut und dann schauen wir, wie wir weiterspielen.
Ja, also er hat schon immer Ideen gehabt zu so jedes Jahr. Ja. Aber das Ding ist halt, wenn du selber nicht dabei stehst, ist es einfach was anderes. Er hat gesagt, er ist super happy damit, was rausgekommen ist bisher. Also das haben die Leute eh super gemacht. Es gibt eh nichts. Das haben die Mitarbeiter und der Kellermeister vom Papa eh cool gemacht. Aber es ist was anderes, wenn du es selber machst. Mhm. Es ist einfach so. Und jetzt hat er 25 seine allererste Lese wieder zu Hause gemacht, nach ein paar Jahren komplett weg sein. Oder zumindest zum Teil weg sein. Und jetzt, wo er wirklich 100% die Hand drauf hat, ist es halt einfach nochmal eine ganz andere Sache. 2025 hat es ihm allerdings nicht leicht gemacht, wieder daheim zu sein. Während der 3 Wochen Lesezeit hat es halt einfach 240 Liter Regen runtergehauen. Das ist normalerweise ein Drittel des Jahresniederschlags.
Oh,
das tut natürlich weh. Ja. Dementsprechend anstrengend war es und dementsprechend viel haben sie ausputzen müssen.
Mhm.
Das war schon nicht unbedingt optimal, deswegen gibt es ja nur rund 50% des Normalertrags. Was drin ist, hat hohe Säure, niedrigen pH-Wert, das passt schon, das ist schon gutes Material, aber es ist eben frustrierend, wenn du so viel Ausfall kriegst. Ja. Dennoch wird es aus dem Jahr 2025 wahrscheinlich einige neue Sachen unter dem Label Julius Höflin geben, sofern alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt natürlich. Wir sind noch immer komplett in der Testphase und auch deswegen gibt es weiterhin sein eigenes Label. So, wir haben auch gefragt, ob ich jetzt einfach alles unter Weingut Höflin machen will oder ob das einfach nur ein bisschen dauert. Und der Julius hat gesagt, einerseits ist der Papa noch da. Also das ist jetzt, die machen da jetzt gemeinsam was quasi, parallel was. Und alleine schon deswegen gibt es auf jeden Fall die Weine unter seinem eigenen Namen jetzt weiterhin. Und für die nächsten paar Jahre wird dann eben dieses ganze Übergabethema reif werden. Und dann schauen Sie sich an, wie genau Sie das Sortiment gestalten. Jetzt muss einmal Kosten- und Margenrechnung gemacht werden.
Ja, richtig.
Das ist wichtig jetzt einmal als allererstes. Aber der Papa lässt ihm zum Glück sehr viele Freiheiten und lässt ihm auch sehr, sehr gerne mal Weine aus dem alten Portfolio aushauen, damit er seine eigenen Weine machen kann.
Also der ist da schmerzbefreit quasi.
Komplett. Und sehr das gut. Ist natürlich super.
Was macht der Julius jetzt für unterschiedliche Sachen? Gibt es noch den ganzen Sauvignon-Spaß? Hat er das weiterverfolgt oder ist das wieder gefallen?
Sauvignon-Spaß ist gefallen. Das taugt ihm jetzt einfach nicht mehr so. Ja, okay. Er hat gesagt, das ist einfach das, was sehr inspiriert von dem Zuhause gewesen ist. Und zu Hause gibt es aber genug solche Weine. Wieso sollte er das jetzt selber noch weiter so machen? Jetzt hat er das einmal ausprobiert, ne, damit er schauen kann, ob er das selber machen kann. Vulkanstoffrot gibt es weiterhin, da ist die Nachfrage halt super. Das ist einfach, zeigt, dass gut funktioniert. Das lässt sich ja im größeren Stil verkaufen, sehr gut deswegen. Das gibt es ihm auf jeden Fall. Mittlerweile gibt es auch einen Vulkanstoff Weiß. Das ist natürlich auch der Name, der gut funktioniert. Ich glaube, beim Vulkanstoff Weiß war es ein bisschen Burgunder-Rebsorten. Ich habe es nicht ganz genau aufgeschrieben. Auf jeden Fall auch eine Cuvée in dem Fall. Dann gibt es einen regulären Spätburgunder und dann gibt es noch ein bisschen Experimentierspäße. Und heute fest, es gibt einerseits einen Cabernet Franc, der steht schon seit über 10 Jahren dort. Okay. Den haben sie jetzt einfach mal, also den hat der Julius jetzt einfach mal für sich beansprucht und hat gesagt, ich schaue mal, was damit passiert, weil.
Was das kann, ja.
Who knows, ganz genau. Und dann, jetzt musst du ihn nur mehr festhalten, Michi, gibt es einen Nebbiolo.
Ihr seht es mein Gesicht nicht, aber es verspricht nichts Gutes.
Ja, du hörst richtig, badischer Nebbiolo. Und das auch nicht zum ersten Mal. Der Julius hat schon mehrere Versuchsjahrgänge erledigt. Beim ersten Mal war es halt nur ein kleines, winziges Tröpfchen. Und jetzt schaut er mal, was damit werden kann. Klar, das kann niemals eine Piemont-ähnliche Sache werden, sagt er selber, ist ganz klar für ihn.
Gott sei Dank.
Also wird er ganz anders verarbeitet tatsächlich. Aber der Julius sagt…
Ja,
würde
ich auch machen, weil der kannst du sonst nur verlieren.
Naja, eben, ganz genau, aber das weiß er und das…
Sehr gut.
Hat er auch niemals versucht, zum Glück. Also der Julius erzählt, bei ihnen spüren sie halt zunehmend… Kaiserstuhl ist warm.
Ja, ja, sicher. Das Haas wird nicht, das wird nicht kühler. Ja.
Nein, es wird nicht kühler. Und Pinot Noir in heißen Jahren kämpft halt teilweise.
Genau. Na klar, also ich würde mir auch umschauen, um was hält denn Hitze gut aus.
Exakt. Und jetzt wird einfach durchprobiert. Dafür sind halt dann wieder die 19 Rebsorten super, weil dann kannst du wirklich schauen, was tut was. Ich meine, natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wo das Ganze steht. Also Pinot Noir geht es zum Beispiel in Waldnähe, in kühleren Lagen super.
Ja, sicher.
Das ist kein Problem. Aber die heißeren Lagen, die südexponierten Lagen, da wird es in heißen Jahren langsam aber sicher schwieriger. Also da kämpft einfach die Rebsorte Pinot Noir so ein bisschen und jetzt wird halt getestet, was kann man alles machen, was kann funktionieren. Das Gleiche gilt natürlich auf den Cabernet Franc. Auch da wird geschaut, ist das vielleicht was, was für uns besser passt? Ist das was, was funktionieren könnte, auch auf größerem Scale? Und dann widmen sie sich auch dem Thema Agroforst noch relativ stark, weil auch dies ist natürlich ein Thema. Ne? Also wie kannst du Schatten bilden, wie kannst du eben Kühle schaffen, dort, wo es vielleicht in einer Lage im Normalfall einfach zu heiß wird, wenn es einmal richtig heiß ist.
Ja, sicher, das ist natürlich eine Alternative zu dem, dass ich sage, ich muss da jetzt auch die Rebstöcke ausreißen, umveredeln oder sonst was.
Genau, genau. Und dadurch, dass sie halt 17 Hektar haben, haben sie die Möglichkeit, das wirklich alles gut zu testen und zu schauen parallel, was passiert. Weil was im Julius wichtig ist, ist, dass er nicht jetzt einmal sitzen bleibt und sagt, geht's eh noch aus? Und jetzt geht's eh nicht mehr aus und jetzt muss ich sofort was tun, weil das kannst du im Weinbau halt einfach vergessen.
Das kannst du überall vergessen.
Dementsprechend wird alles Mögliche getestet. Ich habe natürlich gesagt, bitte schick einmal deine lustigen Projekte da auf jeden Fall auch her, weil wir wissen, wie das ist, wir wissen, wie das funktioniert. Ich bin super, super gespannt, was der Julius damit auch weitermacht und ich finde es halt einfach sehr, sehr intelligent, dass er weiterdenkt.
Ja,
also, dass er sagt, wir probieren jetzt einmal absolut alles aus, was in irgendeiner Form möglich ist.
Ich glaube, das musst du, aber das kann natürlich auch eine große Chance sein, wenn du da jetzt in einer Zeit, wo du natürlich sagen könntest, dass die halt mir einfach noch fest an dem, das wird schon noch ein bisschen gehen.
Ja, es geht ja nur aus aktuell, ne?
Genau, wenn du da aber schon die Chance ergreifst und sagst, okay, passt, wir verändern gleich direkt was und probieren aus. Plus mit der Übernahme braucht es diese 17 Hektar, ne? Kann man vielleicht das eine oder andere eh verkleinern, kann man das ein bisschen konsolidieren mit diesen 70 Weingärten, was du gesagt hast, das ist ja auch total schwierig.
Ja, genau.
Also da wird man sicherlich schauen müssen, was ist da alles wo drin. Spannend.
Und das ist jetzt eben der Plan für die nächsten Jahre. Beim Pinot schauen sie eben, wenn es wirklich irgendwo ganz schwierig werden sollte, ob man halt eventuell einfach näher an den Waldrand ranrückt und halt sowas wie Müller-Thurgau, der auf die schlechten, damals schlechten, heute guten Lagen steht, einfach umveredelt, wo es halt passt und wo nicht da. Muss man eben andere Lösungen suchen oder wie du gerade gesagt hast, vielleicht einmal einfach eine Rebfläche auch abgeben, wenn es keinen Sinn mehr macht. So.
Ja.
Jetzt geht's auf jeden Fall richtig los für Julius zu Hause und ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf, was er die nächsten Jahre so macht. Voll. Welche Wege er einschlagen wird und wie es für ihn in der Zukunft am Kaiserstuhl da weitergeht. Aber mit so viel Neugierde und so viel guten Überlegungen und so viel Experimentierfreude und Handlungsspielraum nur dazu, kann das nur interessant werden.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Sehr, sehr schön. Super Geschichte. Cooler Wein, cooler Typ. Taugt mir. Bin sehr gespannt, was da alles rauskommt. Ich meine, Nebbiolo am Kaiserstuhl, bin ich immer noch skeptisch.
Fair, ich glaube, der Julius war am Anfang auch skeptisch.
Aber ich glaube, da bleibe ich trotzdem im Piemont. Aber so grundsätzlich natürlich voll cool, was da passiert und dass da wirklich Gedanken gemacht werden. Und es wirkt alles so, als würde halt insgesamt sehr schlau nachdenken, weil eben so dieses, passt, ich schaue mir jetzt Sachen an, die eigentlich noch Schwachstellen bei mir sind, das musst du erst einmal checken.
Ja, soweit
wir
musst
wissen
einmal
alle,
sein.
Wo unsere Schwachstellen sind. Aber dass wir sagen, ja passt, wir gehen das jetzt auch noch aktiv an. Mhm. Obwohl es dich nicht gefreut, obwohl du weißt, ah, das zahlt mir überhaupt nicht. Und wo ich wahrscheinlich alle anderen rundum und sagen, geh bitte, das habe ich nur im Studium gemacht, das habe ich nie wieder gebraucht. Haha, ja gescheit ist schon, weil diese ganze Weinwelt wird nicht einfacher.
So ist es.
Und das wird nicht leichter werden, die Weine zu verkaufen. Wenn du weißt, was kann ich wie verkaufen und was bleibt mir wo über, und dann kannst du vielleicht mit weniger, mehr Umsatz oder mehr Gewinn am Schluss machen, ist das langfristig sicher nicht deppert.
So ist es.
Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Folge heute angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch, so wie heute. Danke nochmal an diesen Weintipp. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, wie immer, bitte nicht an uns beide gleichzeitig schicken, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten mich immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Koffer. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.